Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 31. Oktober 2011 zum Thema Was ist Biomimetik? Auf den Spuren der Physik des Regenwaldes. Zu Gast ist Ille Christine Gebeshuber, Experimentalphysikerin. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, schönen guten Abend in Kepler Salon. Ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie es auch geschafft haben, zwischen den Zwickeltagen sozusagen hereinzuschauen. Bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich ganz kurz ein paar Details zum Kepler Salon nochmal erwähnen, für all jene, die es vielleicht nicht kennen. Sie können während der Veranstaltung auch weiterhin hinten an der Bar bestellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt durchgehend besetzt ist, aber es sollte eigentlich schon so sein. Sie versäumen nichts, wenn Sie nach hinten gehen, weil das Ganze sozusagen audiomäßig übertragen wird. Auch ein Grund, warum wir die Mikrofone aufhaben. Wir haben ein Gästebuch aufliegen, wenn Sie etwas nach dem Vortrag irgendwie reinschreiben möchten, Anregungen zu Vorträgen, Kritiken, Begeisterungsbezeugungen und ähnliches. Während der Veranstaltung wird es dann später eine Fragerunde geben und da wäre es ganz wichtig, weil wir das Ganze aufzeichnen, audiell sozusagen, damit man es später im Internet abrufen kann, dass wenn Sie eine Frage haben, Sie bitte warten, wir haben Mikrofone, die werden herumgereicht, ich sortiere sozusagen die Leute der Reihe nach und wenn Sie eine Frage haben, bitte ins Mikrofon sprechen, damit sozusagen alle, die später reinhören, das auch eben hören, was Sie gefragt haben, das wäre ganz wichtig. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig in Linz als Designer und inzwischen auch in Hagenberg in der Lehrtätigkeit im Bereich Design. Und damit war es schon. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Star des Abends sozusagen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier haben. Ille C. Gebeshuber ist Professorin an der TU Wien und jetzt aktuell seit 3 Jahren forscht sie als Experimentalphysikerin in Malaysia. Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, sie hat ein interdisziplinäres Dissertantinnen-Team, das aus den Bereichen Veterinärmedizin, Bildende Kunst, Ingenieurwissenschaften, Biologie, Physik und ganz aktuell seit gestern Wirtschaftswissenschaften sozusagen besteht. Ja, was ist Biomimetik, ist die heutige Frage. Dazu wird Ihnen Frau Gebeshuber ganz viel erzählen. Nur sozusagen als Grundgedanke ist es sozusagen die Beobachtung der Natur und der Prozesse in der Natur und es geht sozusagen vom Großen, sagen wir von der Biosphäre bis wirklich runter zur Struktur von Oberflächen. Etwas bekannter, vielleicht einfach schon so Dinge wie der Lotus-Effekt, den man schon öfter gehört hat, wo man sozusagen nanotechnologisch die Oberfläche so modifiziert, dass daran kein Schmutz, an einem Objekt kein Schmutz mehr haften kann. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Potenziale und Möglichkeiten. Auch ein Bereich, an den man kaum denkt, den aber jeder Techniker sozusagen immer bedenken muss, ist das Thema Tribologie. Haben Sie vielleicht schon gelesen. Tribologie ist nicht die Forschung von Ethnologie, sondern es beschäftigt sich sozusagen dieses Feld mit dem ganzen Thema Reibung, Schmieren in Gerätschaften sozusagen. Und dadurch ist es sozusagen fundamentale Problematik der Energie eigentlich. Ja, also wenn man hier größere oder bessere Lösungsansätze finden könnte, dann würde man sich da sehr viel sparen. Gut, ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank und schönen guten Abend. Tschüss. Dankeschön.
Dankeschön für die nette Einladung, nach Linz zu kommen und im Kepler-Salon zu sprechen. Es ist ja für mich als Physikerin ein ganz, ganz geschichtsträchtiges Haus, in dem ich da jetzt sitzen darf und ein bisschen was über meine Forschungen und auch über meine Motivation zu erzählen, warum es mich nach Malaysia verschlagen hat, meinen Mann, meine 2 Graupapageien und mich, von Wien über Doha bis nach Kuala Lumpur. Hingezogen sind wir vor mittlerweile 3 Jahren. In der Position, die ich an der TU Wien habe, haben wir die unheimlich gute Gelegenheit, dass wir uns über unser Leben maximal 10 Jahre unbezahlt dienstfrei stellen lassen können, um eben ja, andere Länder, andere Universitäten, andere Arten des Denkens kennenzulernen. Und wir haben eben gleich nach meiner Habilitation in Experimentalphysik im November 2008 die Gelegenheit am Schopf ergriffen und sind im Ende Dezember dann nach Kuala Lumpur geflogen. mit Mann und Maus und Vögeln. Und seit 1. Jänner arbeite ich eben dort am Institut für Mikroingenieurswesen und Nanoelektronik an der University Kebangsaan, Malaysia. Kebangsaan heißt national in der dortigen Sprache. In Malaysia sprechen sie Bahasa Melayu, also das ist die malaiische Sprache, sehr ähnlich der indonesischen Sprache. In Malaysia gibt es ungefähr 70 Millionen Leute. Ungefähr 60% sind Malaien, also Moslems. Ungefähr 25% sind Chinesen. Und der Rest sind Inder. Und ganz, 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 ganz wenige Europäer. Also bei mir ist es wirklich oft so, dass ich tagelang durch die Stadt gehe und überhaupt kein weißes Gesicht sehe. Und die gemeinsame Sprache, die alle Leute reden, ist Englisch. Und die Inder gehen in Inderschulen, die Chinesen gehen in Chinesenschulen und die Malaien gehen in islamische Schulen. Und was sehr schön ist in dem Land, ist, sie leben es ist eine multikulturelle Gesellschaft, es ist eine Gesellschaft mit sehr, sehr vielen verschiedenen Religionen und sie leben diese Diversität. Sie müssen es leben und sie können es sehr gut leben. Und es ist wirklich, wenn man dort ist, einige der Leute, die da im Saal sind, haben schon mehrere Wochen oder Monate bei mir in Malaysia verbracht und haben das kennengelernt, wie schön das sein kann, wenn man mit ganz, ganz anderen Leuten zusammenkommt. Malaysia ist ein Land direkt am Äquator. Also es gibt die Halbinsel, die ist nördlich von Singapur und südlich von Thailand. Kuala Lumpur ist ungefähr 2 Grad über dem Äquator. Also die ganze Zeit heiß, 31 Grad am Tag, 28 in der Nacht. Die Stadt selbst, werden Sie wahrscheinlich die Petronas Towers kennen, die größten Doppeltürme, 3,7 Millionen Einwohner, riesengroß, boomender Wirtschaftsraum, Erdöl, Petronas, Formel 1, alles Mögliche. Und innerhalb von 1 Stunde oder 2 Stunden mit dem Auto zu fahren, absoluter Primärregenwald. Wunderschön. Und es ist nicht nur die Halbinsel, es ist auch dann Borneo, ungefähr 1,5-2 Stunden Flug weg. Borneo teilt sich auf den Sultanat von Brunei. Und dann Indonesien und Malaysia. Und in Borneo gibt es natürlich noch viel mehr originalen Regenwald. Und Zwergelefanten und Rhinozerosse und Orang-Utans und alles Mögliche. Und ich bin ja Physikerin, also Experimentalphysikerin. Und habe aber schon zu der Zeit, wo ich in Wien gearbeitet habe, sehr gerne und sehr oft von der Natur gelernt. Und zwar in Bezug auf 3 verschiedene Aspekte, in Bezug auf Materialien aus der Natur, Strukturen aus der Natur und Prozesse aus der Natur. Und ich habe Ihnen da auch ein Beispiel mitgebracht, das können wir dann auch durchgeben. Die, denen es besonders gefällt, können sich es auch behalten. Das sind sogenannte Seeohren, also Power Marine Opale. Und die spielen in wunderschönen Farben, können wir durchgeben. Spielen in wunderschönen Farben und das Material von diesen Seeohren ist eigentlich Calciumcarbonat, Doppelspat, also ein Material, das eigentlich sehr, sehr brüchig ist, aber so wie die Muschel ihre Nanostrukturen aufbaut, wie ein Ziegelhaus mit Calciumcarbonat Ziegeln und dazwischen einer Proteinmatrix, wird eben die Bruchfestigkeit von dem Material, obwohl nur 0,5% Protein drinnen sind, um das 1000-fache erhöht. Das heißt, diese Muschel zu brechen, ist viel, viel schwieriger, als einen Calciumcarbonat-Kristall zu spalten. Und das ist eben ein Beispiel, wie die Natur erstens einmal Materialien herstellt. Dieses Calciumcarbonat ist ja von der Muschel selbst hergestellt, aber nicht nur als Material herstellt, sondern auch als strukturiertes Material herstellt. Und die wunderschönen Farben, die Sie da sehen, ich bezeichne sie gerne als gefrorene Regenbögen, weil die Farben dadurch zustande kommen, auf dieselbe Art und Weise, wie die Farben im Regenbogen zustande kommen oder in Seifenblasen oder wenn man einen Ölfilm am Wasser sieht, der irisiert, weil eben diese einzelnen Ziegelsteine sehr, 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 sehr dünn sind und das Licht an der Oberkante reflektiert wird, teilweise durchgeht, an der Unterkante reflektiert wird und dann interferiert und dadurch entstehen die schönen Farben. Und abhängig davon, wie dick jetzt diese einzelnen Ziegelsteine sind, variieren die Farben. Die Dicke kann man durch einen Blickwinkel verändern, indem man auf diese durchsichtigen Ziegeln draufschaut. Und so entsteht eben dieser irisierende Effekt. Iris ist die griechische Göttin des Regenbogens und ist eben die Namensgeberin für diese irisierenden Farben. Sie sind schön, sie sind funktionell und in Bezug auf Nanotechnologie kommt jetzt rein, dass die Dicke dieser Schichten ungefähr 200 bis 300 Nanometer dick ist. Und wenn Sie sich überlegen, der Durchmesser eines Haares sind 100.000 Nanometer. Also wie unheimlich klein diese einzelnen Ziegel sind. Und ich sage es noch einmal, die Muschel lebt im Meer, hat 10, 15, 20 Grad Wassertemperatur, hat die Mineralien gelöst im Wasser und biomineralisiert eben diese technisch unheimlich interessante Struktur mit sehr wenig Aufwand. Ich habe Ihnen was Zweites mitgebracht, was auch eine sehr, sehr schöne Nanostruktur ist. Die bitte nicht rausnehmen, nicht angreifen, sondern raufleuchten und anschauen. Das, Sie sehen da jetzt wahrscheinlich blau, grün und schwarz. Und in Wirklichkeit gibt es da weder grün noch schwarz, sondern das ist alles farblos. Und warum diese farblosen Strukturen, wie der grün oder schwarz oder blau, wenn man da ein bisschen schräg drauf schaut, dann wird es blau und goldig und lila und wunderschön, das ist ein Schmetterlingsflügel. Die Farben entstehen wieder durch physikalische Effekte, durch Interferenz, durch Streuung, durch Lichtbrechung. Das sind sogenannte Strukturfarben. Und das Interessante an diesen Farben ist zuerst einmal, es sind keine giftigen Chemikalien drin, es sind keine Pigmente drin, es ist rein aus der Struktur gemacht und es ist unheimlich günstig herzustellen für den Schmetterling. Und wir können das gern durchgeben. Werner, bitte. Hinten ist er auch ein bisschen blau. Und wenn man sich den Flügel, das ist der Roger Brooks Birdwing, wenn man sich den unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man auch noch, dass man lauter kleine Schmetterlings Schuppen hat, die wieder so ungefähr so 100 Mikrometer groß sind, also so wie der Durchmesser eines Haares. Und das Interessante an dieser Farbe ist, wenn man sich die CD anschaut, ja, CD generiert ja auch durch diese kleinen, oder DVDs, durch diese kleinen Strukturen die Farben. Aber die CD spielt die Farben durch, wenn man sich's anschaut und den Winkel verändert, kommt man von rot zu lila zu blau zu grün. Und da ist er hauptsächlich grün. Also über den größten Blickwinkel ist er grün, außer man schaut ganz, ganz kleinen Winkel drauf mit hoher Intensität, dann hat man die anderen Farben. Also die Natur hat es auch noch geschafft, diese irisierenden Farben nur auf grün oder hauptsächlich auf grün oder hauptsächlich auf blau oder auf rot oder auf gold zu konzentrieren. Manche Schmetterlinge haben das, nicht alle. Und es ist sehr lustig, wenn man so wie ich in den Tropen lebt und das Bücherregal hat, alles bleicht aus. Die T-Shirts, die draußen liegen, an den Falten, wo die Sonne hinkommt, weißer Streifen. Ja. Also man muss wirklich Kasten zumachen oder Vorhang vortun. Die Sonne ist so stark am Äquator, dass sie die Fotos ausbleicht, die Bücher ausbleicht, die Plakate ausbleicht. Aber die Strukturen bleicht sie nicht aus. Und manche Leute haben im Schmetterlinge an den Wänden hängen und Fotos. Und die Fotos sind nur mehr grau oder blau. Und die Schmetterlinge sind so schön wie am ersten Tag. Sind nicht alle Schmetterlinge aus Strukturfarben hergestellt? Manche sind aus Pigmentfarben. Aber die Strukturfarben sind eben auch chemisch sehr, 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 sehr stabil. Und was man von denen lernen kann für die Technik, ist wieder diese Idee, das Material zu strukturieren. Nicht zusätzlich eine Lage Farbe drauf, nicht da auch noch eine Lage Farbe drauf, sondern die Wand an sich zu strukturieren. Und eine meiner Dissertantinnen, die eben aus der bildenden Kunst kommt, die schaut sich jetzt gerade Rosenkäfer und Mistfliegen und alle möglichen schillernden Tiere und Pflanzen an und transferiert diese vergänglichen biologischen Strukturfarben auf Epoxy-Harzstempel, mit denen sie dann ihre Bilder stempeln kann. Also aus einer kleinen Fliege können 50 großformatige schöne Bilder entstehen. Den Gecko habe ich dann noch da stehen in meinem Abstract, von dem haben Sie wahrscheinlich alle schon was gehört. Wir haben die Geckos dort von ganz, ganz klein bis ungefähr so groß. Die schnappen sich die Fliegen und die Moskitos und sind überhaupt ganz, ganz liebe Tiere, ortstreu. Das heißt, die wohnen irgendwo im Eck oder hinter einer Lampe oder und kommen dann am Abend raus und jagen die Tiere. Und der Gecko ist eben insofern, also er ist überhaupt interessant, aber für die Physik ist er interessant, weil er auf seinen Beinen einen sogenannten trockenen Klebstoff hat. Das heißt, der Gecko, wenn die Fliege über die Decke läuft und der Gecko läuft über die Decke und dann schaut man mit dem Mikroskop hin, dann sieht man hinter der Fliege lauter so Klebstoffreste, ja, weil die feuchte Klebstoffe verwendet, um zu gehen. Auf den Fliegenfüßen ist im Wasser und Klebstoff und das macht, dass die Fliege da kopfüber auf der Decke gehen kann. Wenn man aber beim Gecko schaut, ist überhaupt nichts. Und wenn man sich dem Gecko seinen Fuß ganz genau anschaut, ich möchte noch was sagen, ich bringe kein einziges Tier um für meine Forschungen. Die Schmetterlinge finden wir irgendwo im Schmetterlingspark und die Gecko-Forschungen lese ich, was andere Leute machen. Und ich denke mal, es ist schon so viel publiziert von den Biologen, dass ich nur als Physikerin schauen muss, dass ich diese Sachen verstehe. In den wenigsten Fällen ist es wirklich notwendig, selbst die Tiere zu quälen oder Pflanzen abzuschneiden oder so. Also wir machen das hauptsächlich durch Schauen, durch Denken, durch Reden und durch Lesen. Und beim Gecko ist es eben so, wenn man sich seinen Fuß genau anschaut, dann hat er Lamellen und auf den Lamellen hat er Haare. Und diese Haare sind ganz fein und mit denen gleicht er die ganzen Oberflächenrauigkeiten aus. Und auf den Haaren hat er dann feine Haare und auf den ganz feinen Haaren hat er noch feinere Haare. Und diese feinen Haare sind dann vorn nur mehr einige wenige Nanometer im Durchmesser. Und es sind einige Physiker, Freunde von mir im Auditorium, die wissen, wenn was auf einige wenige Nanometer zu irgendwas anderem dazukommt, dann wirken die sogenannten Van der Waalschen Kräfte. Das sind ganz, ganz starke Kräfte und die wirken und durch die Van der Waals Kräfte geht der Gecko an der Wand. Und er braucht eben diese Haare mit den feinen Haaren und mit den noch feineren Haaren, um die Oberflächenrauigkeiten auszugleichen, um mit ganz vielen Haaren auf diese wenigen Nanometer auf die Oberfläche zu kommen. Wenn ich zwei Sachen zusammen drücke, ist ganz wenig Kontaktfläche zwischen den zwei Blättern Papier. Wenn man sich das mikroskopisch anschaut, das Papier ist unheimlich rau, das Papier ist unheimlich rau und wenn ich die zwei aneinander halte, ist fast keine Kontaktfläche. Deswegen kann ich das Zeug auch ganz leicht wieder voneinander lösen. Und der Gecko hat eben Haare mit Haare mit Haare und klebt. Und das Lustige am Gecko ist, er kann ja nicht nur stehen, er kann auch noch gehen. Das heißt, er hat auch einen schaltbaren Klebstoff. Also er hat schaltbare trockene Klebstoffe. Ganz, ganz spannend. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie Ihr Haus austapezieren und Sie wollen die Tapeten wechseln und Sie bräuchten nur ein kleines Signal geben, in die Hände klatschen oder ein Lichtsignal und der Kleber von den Tapeten wird sich lösen, die Tapeten kommen runter und dann kann man die neuen rauf tun. Und diese Kleber, diese trockenen Kleber sind natürlich nicht nur für Tapeten interessant, sondern zum Beispiel auch, wenn man das Auto nicht mehr braucht, ja, dass man im Auto ein Signal gibt, und es zerfällt in die einzelnen Einzelteile und die kann man dann recyceln. Oder irgendwelche anderen Anwendungen in der Technik. Schauen wir mal, was ich da noch aufgeschrieben habe. Das war der Gecko. Lotus hast du ja schon erwähnt. Ich habe letztes Jahr den Herrn Professor Bartlott kennengelernt. Das ist der große alte Mann der Bionik in Deutschland. Der hat mir erzählt, er ist 11 Jahre lang mit Lotusblättern von Firma zu Firma gegangen und hat gesagt, Leute, das ist interessant, machen wir was draus. Und die Firmen haben gesagt, Pflanze, Lotusblatt interessiert uns nicht. Und er ist halt zur nächsten Firma gegangen. Bis er zur Firma Sto gegangen ist in Deutschland, Fassadenfarben. Die haben gesagt, das ist ursuper. Und die haben die selbstreinigenden Fassadenfarben hergestellt, von denen jetzt jedes Jahr Millionen Liter verkauft werden. Und der Professor Bartlott ist nämlich draufgekommen beim Lotus. Der Lotus ist die heilige Pflanze der Buddhisten, ist nie schmutzig Und wenn man einen Tropfen Wasser aufs Lotusblatt drauf tut und das ein bisschen schräg hält, dann rollt der Wassertropfen runter und nimmt die ganzen Unreinheiten mit sich. Und wenn man das mit dem Mikroskop anschaut, du hast das eh schon gesagt, gibt es eben lauter so Muster, Nanostrukturen auf der Oberfläche. Und der Wassertropfen bei diesen Nanostrukturen kann wegen der Oberflächenspannung in diese ganzen kleinen Rillen nicht rein. Und es liegt ihm sozusagen mit ganz wenigen Auflageflächen auf die, das ist jetzt der Wassertropfen, das ist diese nanostrukturierte Oberfläche und kann dann einfach schön runterrollen und nimmt einfach den ganzen Schmutz mit. Das heißt, diese Idee, dass man was, was ganz glatt und ganz rein ist, unregelmäßig macht, nicht ultra glatt, sondern eben so nanostrukturiert, hat der Professor Bartlott vom Lotusblatt bekommen, hat sie eben verstanden, warum das so ist, und dann ist es transferiert worden in die Technik, in die Farben. Und jetzt gibt es eben zum Beispiel auch schon Beschichtungen für die Windschutzscheibe von Autos oder für Schuhe, Schuhpasta und alles Mögliche, wo eben dieser Lotus-Effekt Anwendung findet. Und was ich so schön finde an seiner Arbeit ist, er hat als Botaniker im Moment noch überhaupt keine technischen Anwendungen im Kopf gehabt. Er hat grundlegende Grundlagenwissenschaft gemacht, ohne Patente im Kopf, ohne Anwendungen. Hätte sich nie denken lassen, dass er irgendwann einmal Millionär wird. Und hat aufgrund seiner wissenschaftlichen Freiheit die Möglichkeit gehabt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, über die Industrie wahrscheinlich sehr viele Jahre gesagt hat, das interessiert uns nicht, da geben wir kein Geld her. Und mittlerweile ist es eben so erfolgreich und wird eben von so vielen Leuten verwendet. Nanotechnologie habe ich da noch stehen, Costa Rica habe ich da stehen in meinem Abstract. So hat es irgendwie alles angefangen, das war 2008, habe ich gehört von diesem Workshop in Costa Rica. Und bin dann eben mit Leuten vom Advanced Concept Center von Boeing, das sind 35 Leute, die in Seattle an den Flugzeugen der Zukunft arbeiten, also nicht wie sie in 5 Jahren sind oder in 10, sondern wie sie in 30, 40 oder 50 Jahren sind, sind wir in den Regenwald gegangen und haben uns zur Aufgabe gemacht, leisere Flieger zu entwickeln, rauschärmere Flieger zu entwickeln. Und da waren wir eben Elektrotechniker, Maschinenbauer, ich als Physikerin und ein paar Biologen und haben uns alle möglichen Organismen und Tiere und Pflanzen angeschaut und Konzepte entwickelt, wie man leisere Flugzeuge machen kann. Eins der interessanten Sachen, was wir gefunden haben, ist zum Beispiel, dass es eine passive Formung von Rauschen gibt, von Lärm gibt. Die Zikade, wenn man den Zikadenkörper aus Plastik nachformt, also die Zikade singt nervtötend laut, so wie bei uns die Grillen im Sommer, und wenn man den Zikadenkörper aus Plastik nachformt und hinten Rauschen reintut, kommt vorne Zikadengesang raus. Das heißt, die Zikade tut durch ihre Form, durch ihre Physik, Noise Shaping heißt das. Also das Formen vom Rauschen, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man versuchen kann, in einem Flugzeug eben das Rauschen so zu machen, dass es angenehm wird. Das zweite, der Werner, der da ist, beschäftigt sich sehr mit Energie. Im Moment sind wir dabei, Energy Harvesters zu entwickeln. Also das Rauschen ist ja Bewegung, thermische Bewegung, wie man diese Bewegung in Energie, in verwendbare Energie umsetzen kann. Mit ganz kleinen Mikromaschinen. Da gibt es in der Natur auch sehr, sehr interessante Sachen. Was haben wir noch in Costa Rica gesehen? Spinnweben natürlich. Auxetische Materialien, die Zungen von Chamäleons, so wie Kuhäuter und Katzenzähne, sind auxetische Materialien, die, wenn man sich zieht, nicht dünner werden, wie fast alles, was wir so haben. Ist ein nicht auxetisches Material. Aber die Chamäleonzunge ist, wenn man sie zieht, wird sie breiter. Und das ist natürlich technisch unheimlich interessant. Und mit der Frau von der Veterinärmedizin sind wir dabei. Im letzten Harry Potter Film war das, da hat sie so eine Tasche gehabt und wenn sie was reingetan hat, ist die Tasche in alle Richtungen größer geworden. Und wir wollen eben so eine Damenhandtasche entwickeln, die ganz klein ist. Und je mehr man reintut, sie ist wunderschön, sie dehnt sich nicht nur aus in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. Kuhäuter haben auch diese Effekte. Auxetisch heißt das, ein Material mit negativer Poissonzahl. Ja, und als Letztes in meinem Abstract habe ich stehen, was ich sehr wichtig finde und was ich mir gar nicht erwartet habe in Malaysia, dass ich eben völlig fremde und außergewöhnliche Arten des Denkens kennenlerne. Über die Sachen nachzudenken, an die Sachen heranzugehen und jetzt wirklich daran zu arbeiten, Lösungen langfristig, fächerübergreifend und integrativ anzugehen. Und ich sehe es als unheimliche Chance, dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, in diesem fremden Land, in dieser fremden Kultur viele Jahre zu verbringen, dass viele Leute zu mir kommen können und wild zu campen und alles Mögliche zu machen. Und ja, ich habe jetzt nächstes Jahr 2 Masterstudenten, die kommen. Ich habe jetzt seit vorgestern den Wirtschaftsstudenten, der kommen wird. Die Studentinnen kommen halt für ein paar Monate bei mir vorbei und sind viel in Österreich. Und die malaysischen Studentinnen schaue ich eben, dass ich sie auch ein bisschen nach Österreich bringe. Es gibt die Fachhochschule Villach, wo man Bionik studieren kann. Es gibt mehrere Leute in Österreich, die Bionik machen, damit sie halt auch die verschiedenen Zugänge kennenlernen, die es in Österreich gibt und die es in Asien gibt. Und damit bin ich jetzt eigentlich eh mal mit dem Referat fertig. Und
gehen wir zum Frageteil über. Ja, vielen Dank für
den Vortrag. Auf die Fragen.
Gut, ich hätte am Anfang mal eine Frage, und zwar dieses interdisziplinäre Forschen, das ist ja ganz ein wesentliches Element, hast du für dich schon erwähnt. Ist das in Österreich genug repräsentiert, diese Art von Denken, oder kann man da noch was tun, dass sozusagen sich die Grenzen einzelner Fächer stärker öffnen? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, es ist sehr schwierig, weil für interdisziplinäre Kombinationen gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Die Physik mit der Chemie, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Das heißt, wenn man Forschungsprojekte in dem Gebiet einreicht, kann es sein, dass es auf der Welt überhaupt niemanden gibt, der in genau dieser Kombination arbeitet, und dass es sozusagen auch sehr schwer ist, Leute zu finden, die diese Forschungsprojekte begutachten und ihre Meinung darüber abgeben, ob das jetzt förderungswürdig ist oder nicht. Also was ich sagen würde, ist, dass man besonders in der interdisziplinären Forschung den Leuten großen Vertrauensvorschuss geben muss, bis halt dann die ersten Sachen, ersten Ergebnisse rauskommen, weil es sehr schwer ist, abzuschätzen für Leute, die nicht in dem Gebiet arbeiten, ob das jetzt wirklich von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht. Ich denke, zusehends gibt es in Österreich Programme, die diese interdisziplinäre und transdisziplinäre Forschung fördern. Es ist auch notwendig, weil wir eben draufkommen, dass wir so viel Geld in die Forschung reinbuttern, die Leute unheimliche Spezialisten sind, die in ihrem Spezialgebiet super, super, super sich auskennen, aber halt leider ihre eigene Fachsprache haben und deswegen mit Leuten, die vielleicht sogar selber studiert haben, nicht mehr reden können, weil sie da ihre tiefen Löcher bohren. Und ich glaube, wir haben in Österreich auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir Generalisten haben, die von allem ein bisschen was wissen. Man kann nicht dann überall in die Tiefe. Ich habe von vielen Fächern, die ich mache, von vielen Sachen, über die ich rede, bei Weitem nicht das Wissen in die Tiefe, was manche Spezialisten haben. Aber was ich halt kann, ist ein bisschen die Leute zu verknüpfen und zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass es, und das ist mal ganz wichtig, dass es eine Sprache gibt, ja, dass man sich verständigen kann über Fachgrenzen hinweg. Und auch, das ist mir auch ganz wichtig, über die Ausbildung hinweg. Also je nachdem, ob man jetzt vielleicht nur Pflichtschulabschluss hat oder Hochschulabschluss hat, dass trotzdem die Forschungsergebnisse zugänglich sind für die Leute. Also ich habe immer schon sehr viel wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich denke mal, ich werde finanziert von den Leuten, folgedessen gebe ich auch was zurück, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich denke, die Wissenschaft, die Naturwissenschaft und die Technik hat hier direkte Auswirkungen an die Leute. Genetisch manipuliertes Essen zum Beispiel oder neue Technologien oder Kernkraftwerke. Es sind ja Sachen, die von Wissenschaftlern erforscht werden, umgesetzt werden und die dann die gesamte Bevölkerung betreffen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, eben in alle Richtungen die Sachen zu transportieren und verständlich zu machen. Und ich glaube, daran gehört noch gearbeitet. Mhm. Und ich habe das gemerkt auf der TU Wien. Der Fachhochschule ist wahrscheinlich auch nicht viel anders. Da gibt es auch noch keine Belohnungsmechanismen. Also was jetzt belohnt wird auf der Uni ist, wenn man irgendwo eingeladen wird zu einem internationalen Kongress, wenn man eine gute Publikation schreibt, wenn man ein Buch schreibt. Aber wenn man rausgeht und mit den Leuten redet, da sind wir erst am Anfang. Hm. Und der Rudi Taschner, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen ihn kennen, der Mathematiker von der TU Wien, der ist so ausgelacht worden. Das, was er macht, ist ja keine Mathematik und wen interessiert das und wieso geht er zu den Leuten und er soll seine Bücher schreiben und jetzt ist er Wissenschaftler des Jahres und macht seinen superschönen Mathematik im Zoom, nein, nicht im Zoom, im Museumsquartier, seine Mathematik für Kinder, im Hochsommer. Ich bin auch hingegangen. Anstatt dass ich schwimmen gehe an die alte Donau, bin ich zu ihm im August, Nachmittag um 3 Mathematikvortrag gegangen, weil es so schön ist. Hm. Und ich denke, das gehört ein bisschen. Und so das Sachen wie der Kepler-Salon ist super, absolut super und total ähnliche. Wichtig.
Ja. Das ist stärker verzahnt. Ein Detail würde mich jetzt doch noch interessieren, und zwar wegen der Tribologie und der Energieproblematik. Mhm. Kann man da kurz was sagen, ohne dass es jetzt sozusagen zu sehr ins Detail gehen muss?
Nein, das geht super. Also es gibt in Wiener Neustadt das AC hoch 2T, in dem habe ich viele Jahre gearbeitet, bin ich jetzt auch im Strategieboard, wollte immer in einer Firma mit einer Hochzahl arbeiten. Das steht für Austrian Center of Competence for Tribology, also ACCT, AC hoch 2T. Und die beschäftigen sich eben mit Schmierung, Verschleiß, Klebrigkeit, Friction, Reibung. Reibung, Schmierung, Verschleiß, Klebrigkeit. Und auch im Bereich, also Motoren und derartige Sachen. Und natürlich auch im Bereich der Tribologie kann man unheimlich von der Natur lernen. Man braucht sich nur die Hüfte anschauen. Ja? Das Hüftgelenk, wie viele Millionen Schritte man in einem Leben geht und das Hüftgelenk funktioniert bei den meisten super, super, super. Oder die Augen, wie oft wir blinzeln. Wenn man sich die Augenoberfläche anschaut, sind das geladene Polymermoleküle, die wie die Haarbürste oder wie Soldaten geordnet da stehen auf unserer Augenoberfläche und die schmieren. Oder wenn man sich die Bewegung vom Baby im Mutterleib anschaut, dass da nicht die Gebärmutter aufgekratzt wird vom Kind. Ja, also wir sind durchgängig tribologisch optimiert und nicht nur jetzt im Bereich vom Großen, also Mensch, sondern auch im ganz, ganz Kleinen, weil wenn man bei uns mit Mikroskopen hinschaut, sieht man erst, dass man auch in Nanobereichen, 100.000 Nanometer Durchmesser eines Haares, im Bereich von 20 Nanometer, 50 Nanometer, manchmal sogar mit atomarer Präzision unsere kleinen Schmierstoffvorgänge haben, von denen man natürlich für die technische Tribologie unheimlich lernen kann. Und der Vorteil von dem biologischen, tribologischen Systemen ist eben, dass sie absolut nachhaltig sind. Ungiftig, wasserbasierte Chemie im Gegensatz zu ölbasierter Chemie.
Also ich habe mal diese erstaunliche Zahl gelesen, dass sozusagen rein energetisch betrachtet verbraucht ein Mensch in einem Jahr, sozusagen, um zu leben, so viel Energie wie ein Auto auf 1000 Kilometer. Also was dann schon erstaunlich ist, wo man auch erkennen kann, wie viel Verluste unsere Technologie in Wahrheit hat. Und wenn man jetzt eben sieht, dass das sozusagen greifbar wird, dass wir jetzt die Technologie haben, langsam sozusagen in diese Bereiche vorzustoßen, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da alles möglich werden könnte. Also haben Sie das Gefühl, also hast du das Gefühl, dass, soll ich sagen, man oft diese Welten nicht miteinander vergleicht, weil es einem so unmöglich scheint, da hinzukommen. Also wir optimieren zwar Technik, keine Frage, das sieht man jetzt in der Automobilindustrie, keine Frage, aber trotzdem fragen die bei Biologen nach, gibt es da überhaupt noch eine Schnittstelle oder sind die so getrennt voneinander inzwischen?
Ich glaube, sie kommen jetzt langsam wieder zusammen. Ich glaube, dass die Biologie auf dem Weg ist von einer sehr beschreibenden Wissenschaft zu einer eher kausalen Wissenschaft zu werden. Und die Tribologie wird von einer schwarzen Kunst, der das super Schmiermittel zusammenmischt und nicht zurecht, also der es im Gefühl hat, wie viel er von was nimmt, oder die alten Maschinenbauer, ja, mit Eisenbahnen und so, die unheimlich viel Fachwissen gehabt haben, die es aber nicht in Gleichungen oder in Worte fassen haben können. Die Tribologie ändert sich und die Biologie ändert sich. Und diese Überlappbereich, wo man sich versteht in Bezug auf Konzepte und Zugänge und Visionen und Ziele, wird meiner Meinung nach immer größer.
Gut. So, ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon Fragen im Publikum. Da vorne haben wir mal jemanden, hier haben wir jemanden. Und so, also 1, 2, 3. Also wenn Sie eine Frage haben, ich schaue zu Ihnen jetzt. Und so, genau, jetzt da, bitte.
Sie haben den Bereich Nano auch angeschnitten. Eine Zeit lang wurde auch sehr viel über Nanomedizin gesprochen. Also winzige Partikel, die aufgrund ihrer Winzigkeit eben dort genau hinkommen können, wo. Dann ist es ein bisschen stiller geworden, was ich die Blut-Hirn-Schranke und so weiter. Wo steht man da? Ist man da wieder etwas abgerückt oder ist das halt nur ein Prozess, der nicht so laut ist momentan? Danke.
Also über die Nanomedizin möchte ich ein bisschen ausholen. Wenn man sich unser Immunsystem zum Beispiel anschaut, oder die weißen Blutkörperchen, die Entzündungen bekämpfen, es funktioniert alles auf der molekularen Ebene, im ganz, ganz Kleinen. Und wenn man sich unsere Fresszellen anschaut, die fressen Sachen, die einige Mikrometer groß sind. Das heißt, diese kleinen Reparatureinheiten, die wir in unserem Körper haben, gehen durch den Körper und reparieren, dass so zu reparieren ist, ohne dass sie von den Fresszellen gefressen werden. Die großen Sachen werden aufgefressen, die kleinen nicht, weil die dann gar nicht gesehen. Jetzt ist eben die Idee aufgekommen, kleine Sachen in den Körper einzuschleusen, die dann eben die Reparaturen durchführen. Die werden von den Fresszellen nicht gesehen. Und jetzt gibt es eben alle möglichen Auswirkungen. Und deswegen ist es auch ein bisschen still geworden, weil unheimlich viel geforscht wird. Weil je kleiner die Partikel werden, desto wichtiger wird die Oberfläche. Desto größer wird der Anteil der Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Hm. Wenn man sich anschaut, eine große Kugel, die hatte mal eine gewisse Oberfläche und in die große Kugel sind lauter kleine Kugeln drinnen. Ja. Das sind ganz viel Volumen und ganz wenig Oberfläche. Je kleiner diese Kugel wird, desto größer wird das Verhältnis der Oberfläche zum Inhalt. Das heißt, je kleiner man wird, desto wichtiger werden Oberflächeneffekte. Und bei den Nanoteilchen ist es eben so, wenn man verschiedene Nanoteilchen von verschiedenen chemischen Substanzen in den Körper tut, ist der Effekt nicht nur abhängig von der Chemie, sondern auch von der Struktur. Wir haben gesehen am Flügel und an den Muscheln, wie wichtig Strukturen sind im ganz, ganz Kleinen. Die Chemie ist wichtig, die Struktur ist wichtig und dann fangen sie auch noch an zu aggregieren und zusammenzuwachsen. Und mit den Nanopartikeln sind es halt draufgekommen, da gibt es Studien vom Oberdörster, dass Sachen, die im Großen inert sind, zum Beispiel Gold oder Teflon, sobald man ganz klein ist, wandern diese Sachen eben über die größte Schranke, die wir haben in unserem Körper, die Blut-Hirn-Schranke. Das Hirn ist unheimlich gut geschützt, vor allem außen. Vor allem von außen, da kommt nichts rein. Aber wenn man Ratten nanoskaliges Teflon riechen lässt, dann geht das über den Geruchsnerv direkt in den Kopf rein. Und macht Sachen, die nicht so lustig sind. Und jetzt ist man eben am Forschen, dass man diese Nanopartikel an große Partikel anhaftet, die man unsichtbar macht, aber nur für kurze Zeit unsichtbar macht, bis sie zum Beispiel beim Tumor, bei der Krebszelle was tun und die dann aber sichtbar werden, weil eben diese unsichtbar machende Schicht zum Beispiel weggefressen wird oder desintegriert und dann wird das Ganze wieder phagozytiert, von den Fresszellen gefressen und aus dem Körper entfernt. Also es gibt in Wien auf der Akademie der Wissenschaften den André Gachot, der hat ein großes Team aus Physikern, aus Medizinern, aus Biologinnen, die sich genau mit dem beschäftigen, im Rahmen vom Nanotrust-Projekt österreichweit, EU-weit und weltweit und die da dahinter sind, weil man muss schon sagen, bei der Nanomedizin, sie ist unheimlich mächtig, ja. Diese kleinen Dinge, wir fangen da an, mit dieser Kleinheit die Sprache des Lebens zu sprechen, die eben auch mit Molekülen und mit Atomen vor sich geht. Und da kann man viel Gutes machen, aber auch viel Gefährliches machen. Und da gibt es eben, sind wichtige Forschungen. Und eben, weil man mehrere Parameter hat, im Großen ist es hauptsächlich das Material, was wichtig ist. Im Kleinen ist es das Material, die Oberfläche, die Struktur, die Chemie. Das heißt, man muss entlang von verschiedenen Achsen denken und arbeiten und vorsorgen. Aber es ist natürlich interessant und fein, wenn man sich zum Beispiel denkt, das ist ein Schlagwort, die Targeted Delivery, dass man nicht eine große Tablette schluckt und der ganze Körper wird mit dem Pharmazeutikum belastet, sondern man schluckt dieses Pharmazeutikum, das ist dran an einem Schlüssel und der Schlüssel wandert dann im Körper genau zum Schloss, eben zur jeweiligen Zelle, wo das Pharmazeutikum wirken muss, und es wird nicht der gesamte Körper damit belastet. Also die Idee ist ja wunderschön. Und es gibt sehr schöne Bücher vom Freitas aus Kalifornien und Nanomedizin 1, 2 und 3 gibt es auch am Internet, glaube ich, sogar gratis zum Runterladen. Und es wird viel geforscht und viel gemacht, aber man muss halt immer, gerade hier, begleitende Risikoforschung machen. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken, weil da kommt wirklich Neugierde und Staunen drüber. Also so bei Ihnen, was Sie so sagen. Und ich glaube, das ist auch so der Antriebsmotor, um in der Natur zu forschen. Und wenn die Natur wirklich als Grundlage genommen wird, glaube ich, und die Ethik einfach dabei bleibt, dann kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Weil ich einfach glaube, wenn einer wieder was für sich nutzen will und gegen andere, und das verklausuliert und nicht offen deckt. Also Sie sprechen das ja so aus, dass das ein 8-jähriges Kind teilweise verstehen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass einfach Wissenschaftssprache wieder in verständliche Sprache umgesetzt wird. Ja, das war, was mich interessiert an dem Programm noch, wie weit haben Sie Musik mit eingebaut? Weil ich habe den Manfred Kleides erlebt und weiß zum Beispiel von dem Yara Diamond, der also auch ganz viele Tiere untersucht hat und Vögel vor allem.
Das ist neu für mich, das weiß ich nicht. Der Jared Diamond hat mehrere wunderbare Bücher geschrieben. Ja.
Ja, der hat wunderbare Sachen, also einfach auch so Forschung, Menschheit, wo wollen wir hin, wo gehen wir hin, kommen wir hin.
Ja. Er hat sich beschäftigt mit dem Kollaps von Gesellschaften, warum Gesellschaften zusammenbrechen, was die Indikatoren sind. Ja. Und es ist tragisch, wenn man sich das anschaut, was er schreibt, weil wir nämlich schon einige dieser Indikatoren haben, zusehends, wie man derzeit mit unserer Welt umgeht. Ich kann Ihnen in Bezug auf Musik gar nichts sagen.
Ja, weil Musik ist für mich, also dieser kleine Manfred Kleines hat zum Beispiel nachgeforscht, dass Naturvölker und wir also einen ähnlichen Kodex haben, also im Gehirn, da Übereinstimmungen sind, wo Heilung einfach passiert, wo einfach ein Schlüssel auch ist. Wo ein Schlüssel ist, der uns verbinden kann, wo wir manchmal mit Gedanken nicht weiterkommen.
Ich danke Ihnen für den Hinweis, das ist ganz interessant.
Ja.
Werde ich ein bisschen weiterlesen, aber Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Ich glaube, dass die Sprache der Naturwissenschaft eine sehr mächtige Sprache ist, aber ich glaube, sie ist bei weitem nicht die Sprache, mit der wir alles beschreiben können, was es gibt auf dieser Welt. Wir haben gerade heute ein bisschen im Bereich von Spiritualität diskutiert. Man kann über Musik reden. Ich denke, es gibt verschiedenste Sprachen, die Sprache der Liebe. Ja. Es gibt verschiedenste Sprachen, die verschiedene Aspekte in unserem Leben und in unserer Welt beschreiben. Die Naturwissenschaft ist ein Subset davon. Und ich wehre mich dagegen, Erklärungen für die gesamte Welt als Naturwissenschaftlerin mit meiner Naturwissenssprache aufstellen zu können oder zu wollen. Es geht einfach nicht.
Geht nicht. Aber was man zum Beispiel machen kann, was ich so faszinierend finde, die Quantenphysik und diese Mechanismen, wo Harmonie wirkt und wodurch Kontrolle, Harmonie...
Warum ist das alles so schön?
Und wodurch Kontrolle, Harmonie verschwindet und wo wir uns noch kontrollieren, dass einfach keine Harmonie da ist. Das ist für mich so ein Hauptthema. Danke.
Danke.
So, da hinten haben wir eine Frage.
Ich hätte eine Frage zu diesen Zikaden, dem Schallrauschen. Für mich ist das weiße Rauschen des Schalls, also Rauschen, wie wir es in starken Verstärkern vernehmen, hat bereits sehr geringe Struktur, also sehr hohe Entropie.
Mhm.
Und jetzt verstehe ich nicht ganz, wie der makroskopische Körper einer Zikade aus diesem unstrukturierten hochentropen Schall plötzlich Musik oder strukturierte
Zikaden singen.
Klingt ein bisschen nach Überlistung des zweiten Hauptsatzes. Könnten Sie da ein bisschen darauf eingehen?
Na, der macht das mit Physik, mit Oberflächenstrukturierung, mit Reflexion, mit selektiver Absorption. So wie zum Beispiel wenn man in einem Haus wohnt, wo unten die Diskothek ist, ja, kommt ins Bett auch nur der dumpfe Bass. Und die hohen Töne werden rausgefiltert. Also da ist nichts gegen zweiten Hauptsatz. Das ist ganz, ganz normale Physik. Und in Bezug aufs Rauschen möchte ich noch was sagen. Ich habe nämlich über das Rauschen meine Dissertation geschrieben. Ich finde Rauschen unheimlich spannend. Und es ist schon so, dass die Natur gelernt hat, nicht nur mit dem Rauschen umzugehen, sondern auch das Rauschen auszunützen. Und ich habe zum Beispiel über die menschliche Hörschwelle geschrieben, also die leisesten Töne, die man gerade noch wahrnehmen kann, und da ist die Schwelle, die leisesten Töne sind unterschwellig, und die werden durchs Rauschen über die Schwelle drüber geschupft sozusagen. Und wenn man dann Zellen hat, wie wir im Gehirn, die drauf getunt sind, auf gewisse Frequenzen zu warten, dann kann man, obwohl dieses unterschwellige Sinussignal, also eine reine Frequenz mit einem Rauschen verrauscht ist, also die Entropie erhöht wird, dadurch, dass einfach die Intensität größer wird und es über die Schwelle kommt, kommt es überhaupt in den Bereich des Wahrnehmbaren. Das heißt, diese ausgefeilten, ausgeklügelten Methoden, mit den Sachen umzugehen, und Nachteile in Vorteile umzuwandeln, ist was, was wir lernen können von der Natur. Was unheimlich spannend ist. Und weil Sie sagen, ist das nicht gegen den zweiten Hauptsatz, ist das nicht gegen die Physik? Ich meine, wir Menschen sind ja schon gegen die Gesetze der Physik. Eigentlich müssten wir uns in den Winkel setzen und verrotten und unser Energieminimum erreichen, ja? Aber wir halten uns aktiv durch Essen, durch Lernen, durch Reden, durch Reisen, durch Interagieren, weit, weit weg vom thermodynamischen Gleichgewicht. Also, was man vom Leben lernen kann, was ich so unheimlich interessant finde an all diesen natürlichen Sachen, egal ob das jetzt der Schmetterling ist oder die Muschel oder unser Auge oder Mottenauge oder sonst irgendwas, wir sehen an den Organismen, dass es funktioniert und dass es geht. Wenn man einem Computerwesen, einem Geistwesen, einer denkenden Einheit, die halt irgendwo in einem Computer drin ist, sagen würde, es gibt weiche, warme Menschen mit 37 Grad heißem Blut, die dann mit dem Airbus um die halbe Welt chatten, um einen Vortrag zu halten für 30 Minuten, die würden sich denken, das gibt's nicht, das ist unmöglich. Und wir lernen eben von der Physik, für die Physik, vom Leben, dass es diese ganzen Absurditäten gibt und dass sie sehr, sehr erfolgreich sind.
Gut, wir haben gleich daneben eine Frage.
Zu dieser Zunge.
Zu dieser was?
Zu dieser Zunge.
Zunge.
Ja, weil man
Zunge. Ah, Chamäleonzunge, ja, auxetisches Material.
Können Sie da näher eingehen, warum das so ist? Fühlt sich das mit Flüssigkeit oder mit Luft oder mit. Warum? Warum das funktioniert?
Ohne dass ich was aufzeichne, kann Ihnen das nicht sagen, aber es sind kleine Einheiten, die sich gegeneinander verschieben und die so raufgehen. Das heißt, wenn man in die Richtung zieht, verschiebt es ja in die Richtung und kann aber dann nur nach oben gehen und dadurch wird es nicht nur länger, sondern auch breiter. Wenn Sie am Internet schauen, wenn Sie googeln, es ist ein mechanischer Effekt, ja.
Also Faser wahrscheinlich, oder? Also
genau, genau, oder so. Genau. Und es ist völlig absurd, wenn man sich sowas anschaut. Man kann es ja aus Papier nachfalten. Ganz lustig. Fasern sind sowieso ganz wichtig in der Natur. Also Fasern haben wir immer und überall. Wir haben bei unserem Kunstprojekt, wir haben jetzt letztes Jahr ein großes Projekt, das ist auch was in Bezug auf diese Interdisziplinarität. Es gibt vom FWF eine Förderschiene, die heißt PEAK, Art-Based Research. Da haben wir mit der Angewandten zusammen uns mit Ornamentik beschäftigt aus der Natur. Und da haben wir eben Künstler und Naturwissenschaftler gemeinsam an einem Projekt gearbeitet.
Spannend sein, ne? Mhm. Kann man gut vorstellen. Da hinten gibt es eine Frage, bitte.
Ja, vielleicht zum Schluss noch eine grundsätzliche, weil ich hier bedauern darüber, dass die Scientific Community in diesem Bereich Biomimetik vielleicht noch nicht so reif oder so entwickelt oder so in den Fördermaßnahmen bedacht ist, Teile. Und die Frage geht in die Richtung der Forschungsmethode, die Sie anwenden. So wie ich es verstanden habe, ist das ja sehr von einem aufzählenden Charakter, von einem beobachtenden Charakter geprägt. Sie haben von der Muschel bis zu dem Schmetterlingsflügel, bis zu dem Geckofuß und der Lotusblüte aufgezeigt, was Beobachtungen sind. Die Naturwissenschaften machen es sich sehr gerne leicht, indem sie eine klare Forschungsfrage voranstellen und dann versuchen, mit entsprechendem Methodenapparat und vielleicht auch mit Empirie diese zu unterfüttern, bis man letztendlich sagt, ja, das ist so. Also ein Paradebeispiel ist, gibt es ein ganzzahliges N größer 2, sodass A hoch N plus B hoch N gleich C hoch N ist.
Ja, ja, ja.
Und die Menschheit ist für 300 Jahre lang fasziniert, eine Forschungsfrage zu haben, wo man sich anhalten kann und daran arbeiten kann und den intellektuellen, sagen wir, Input von Generationen dort hinein investieren kann. Vielleicht wäre das ein Ansatz. Ich wollte einfach nur sondieren, wo liegt Ihr methodischer Zugang zum Erschließen neuen Wissen? Also diese Ursache-Wirkungsforschen der traditionellen Naturwissenschaften oder eher das Beobachten und Aufzählen?
Also es gibt auch diese Art der Bionik. Der Professor Nachtigall aus Deutschland, auch einer der großen alten deutschen Männer der Bionik, hat in einem Buch, das bei Springer 1997 erschienen ist, Bionik, Ideen für funktionelles Gestalten, 5 Prinzipien zusammengeschrieben, die Ingenieure, die bionisch arbeiten möchten, aber nicht mit der Biologie auch nur am Rande irgendwas zu tun haben wollen, berücksichtigen können. Und ich weiß nicht, wie viel mir jetzt einfallen. Integration instead of additive construction. Maximization of the whole instead of optimization of a single component feature. Hierarchische Strukturen. Und noch 2 andere. Das heißt, es gibt zusehends diese Sprache der Biologie transferiert in eine Methodologie. Und es gibt auch 2 grundlegende Zugänge zur Bionik, die heißen Problem und Solution. Genau. Problemorientierte Biomimetik und lösungsorientierte Biomimetik. Die problemorientierte Biomimetik ist die, dass man eben mit der ingenieursmäßigen Frage im Hinterkopf in die Natur geht und schaut, welche Lösungen es gibt. Die Lösungen, die tiefen Prinzipien dieser Best Practices herausfindet und dann in die Technik transferiert. Das machen viele Leute heutzutage und das ist auch sehr erfolgreich, dauert nicht sonderlich lang. Und das Problem dabei ist, dass man manchmal wahrscheinlich nur Scheinprobleme löst, weil das wahre Problem ganz woanders liegt, weil man einfach die falsche Frage stellt. Das ist diese problemorientierte Biomimetik. Die lösungsorientierte Biomimetik ist, dass man sich die biologischen Materialien, Strukturen oder Prozesse anschaut und versucht zu verstehen und dann erst schaut, wie kann ich das technisch umsetzen. Und das ist der Zugang, der mir unheimlich viel Freude macht, weil da völlig neue Sachen kommen. Da ist überhaupt nichts vorhersagbar. Wohingegen, wenn ich das strukturiert, ingenieursmäßig angehe, habe ich meine Frage, finde ich meine Lösungen und finde Sachen, die ich umsetzen kann. Beide Zugänge haben meiner Meinung nach ihre Berechtigung. Beide sind spannend und bringen gute Resultate. Und sie erfordern halt verschiedene Zeiten. Also die reine Botanik, die reine Grundlagenforschung, ich plädiere immer dafür, dass wir wenigstens einige Leute auf der Welt haben, die ohne Druck von Firmen und von Patenten forschen können und ihrer Neugierde nachgehen können. Und es gibt eine wunderschöne Internetseite, asknature.org, also fragdienatur.org, asknature.org, da versucht die Biomimicry Guild aus Amerika eben eine funktionale Biologie aufzustellen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in Bezug auf das, was Sie gesagt haben, weil die Sprache der Biologie, diese beschreibende Sprache, diese komplizierten lateinischen Namen, das ist alles, was mit dem die Ingenieure nichts anfangen können. Die brauchen andere Konzepte, andere Zugänge. Und asknature.org versucht eben genau diesen funktionalen Zugang zur Biologie, der dann auch das interdisziplinäre Arbeiten ermöglicht. Ich habe da, damit ich es nicht vergesse, bevor Sie da weglaufen, ich habe Ihnen dann noch ein Geschenk mitgebracht. Und zwar, manche kennen schon, das ist Tempelgeld von den Chinesen in Kuala Lumpur. Die Chinesen in Kuala Lumpur glauben, oder die Chinesen überhaupt, oder viele von den Chinesen glauben, dass Geld glücklich macht. Und Geld ist Gold und Gold ist rot und orange und goldfarben und glänzt. Und folgedessen ist dieses Tempelgeld gelb mit orange und mit rot und mit orange und mit Gold und Silber innen drinnen. Und das sind die drei Weisen und da steht Peace and luck for all your family, a lot of money coming in, gold and jade, also Jade coming in, and a lot of good things shining on you. Und die ganzen Zeichnungen, die es da drauf gibt, ist eben der Juwelenkäfer, dieser schöne goldglänzende Käfer und die Ananas und das alte chinesische Geld. Und die Chinesen kaufen das büschelweise und bringen es in den Tempel und verbrennen es dann eben für Glück und Zukunft. Und das können wir gern so durchgeben, jeder kann sich ein Stück nehmen. Und das sind die drei Weisen drauf. Und einige der Zeichen haben wir immer noch nicht analysiert. Also wenn Sie irgendwelche chinesischen Freunde haben, können Sie sie fragen. Ich weiß nicht, ob es Glück bringt, wenn man es nicht verbrennt. Ich weiß auch nicht, ob es Glück bringt, wenn man es verbrennt. Aber es ist auf jeden Fall schön. Dann vielleicht in die andere Richtung.
Hier ist einmal kurz eine Frage. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt Struktur anschaut, wie den Schmetterlingsflügel. Aha. Triviales Beispiel unter Anführungszeichen, sagen wir mal Autolackierung.
Ja.
Ich möchte jetzt einfach ein Auto, das sozusagen diese völlige unverbleichende Kraft der prismatischen Farben hat sozusagen. Wie müsste man sich da die Produktion vorstellen? Weil, also wie kann man so eine Struktur industriell fertigen?
Stempeln. Gibt es auch schon. Die Effektpigmente, es gibt schon Autofarben, die diesen Kipp-Effekt haben zwischen zum Grün und Lila. Ja. Also hauptsächlich ist das wirklich Strukturierung durch Stempel.
Aber mit was stempelt man da?
Mit einem Masterstempel.
Ja, und der ist Metall, Titan, extrem
fein aufgelöst. Der ist extrem fein aufgelöst und ganz hart. Und okay. Mit dem kann man dann stempeln. Der kostet unheimlich viel, diese Masterstempel. Ein Freund von mir hat in, wo ist der Volker? In Weiz, Institut für nanostrukturierte Materialien und Photonik. Die stellen so kleine Stempel für kleine Strukturen her, mit denen wir das machen. Das gibt es natürlich im Großen auch.
Das wird im Prinzip so generiert wie ein Chip, oder?
Genau, also
das heißt,
genau.
Ja. Belichtet und...
Und natürlich mit Schutzschicht drüber.
Dann, ja. Gut, gibt es noch irgendwen, der Fragen hat? Abgesehen vom chinesischen Geld, vielleicht auch dazu, also Tempelgeld.
Ich fand es sehr schön, dass Sie das Geld verbrennen.
Kann man so oder so machen.
Der Franz Hermann, der in der nächsten Woche am 8. im Business Zoom Vortrag hält, der plädiert ja auch dafür, dass wir das Geld alle von der Nationalbank abliefern und verbrennen. Also, dass wir dann frei davon werden und das Finanzamt abschaffen. Also das nur so als Hinweis. Nein, ich glaube einfach, dass durch diese Verbindung mit der Natur, also was Sie da machen, also eben von lösungsorientierten Arbeiten, dass wir dadurch Verbindungen miteinander schaffen, die sonst nicht so üblich sind in unserem System. Also wenn ich sonst so Philosophie zum Beispiel studiert habe, dann war ich an der Hochschule und dann weiß ich, der Professor X hat sich mit dem Professor Y im Konvent nicht oder überhaupt nicht über Philosophie unterhalten. Und so ist das in einzelnen Fachbereichen immer so gewesen. Man wollte seine eigenen Studenten haben, aber nicht interdisziplinär handeln. Und wenn das so passiert, das ist ja das, was den Menschen ausmacht. Ne? Das, was die Natur ausmacht.
Also ich muss sagen, das ist auch was, was ich in Malaysia gelernt habe, dass die verschiedenen Leute, die verschiedene Glaubenssysteme haben, verschiedene Gründe, warum sie ihre Sachen machen, dann dennoch miteinander arbeiten, um das Land zu einem besseren Land zu machen. Und dass man sich nicht die ganze Zeit streitet, warum glaubst du dem Blödsinn, mein Zeug ist ja viel besser als das, was du glaubst, sondern dass man wirklich versucht, von dem, was jetzt gerade da ist, in die Zukunft gemeinsam zu gehen. Man muss nicht alles gleich machen.
Also mir gefällt das auch sehr gut, diese Verbindung jetzt mit Naturbeobachtungen, Verbindung Technik, Physik, das ist ja auch geschichtlich so gewachsen. Wenn man Galileo anschaut, Newton, Joule und so weiter, die haben Natur beobachtet, nur wird das heute immer aufwendiger. Mhm. Also je kleiner man die Teilchen studieren will, man sieht es beim Large Hadron Collider, das größte Mikroskop für die kleinsten Teilchen, das wird fast unfinanzierbar. Mhm. Und Sie haben angesprochen, die Grundlagenforschung, so wie Sie unabhängig arbeiten, ist eigentlich nicht mehr finanzierbar. Ne? Wie sehen Sie das, die Zukunft? Weil heute ist dieser Return bei Forschungen, der muss maximal nach 2 Jahren, müssen da Millionen rein, sonst wird das gar nicht gemacht. Ne? Sie haben vielleicht da mehr Einblick. Ne?
Also ich glaube, man kann sehr wohl Grundlagenforschung machen, ohne dass man die teuersten Geräte der Welt hat, indem man sich einfach hinsetzt und redet und denkt und sich Zeit nimmt. Man muss nicht unbedingt immer alles. Ich meine, es ist eine Möglichkeit, auf Sachen draufzukommen, aber ich glaube, was heutzutage viel zu wenig gemacht wird, ich war jetzt gerade beim Momentum-Kongress in Hallstatt, ja, und da war ich im Track Nummer 9, Bildung für eine egalitäre Gesellschaft, und da haben wir genau darüber geredet, wie selten es geworden ist heute, dass die Leute vernetzen, dass die Leute verknüpfen und dass die Leute hauptsächlich schon in der Schule auswendig strebern und ihren Kopf mit unnötigem Wissen anfüllen, von in der Früh bis spät in die Nacht und überhaupt nie Zeit haben, darüber zu reflektieren und die Sachen in Verbindung zu bringen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen diese wunderschöne Rede vom Steve Jobs gesehen hat, gibt es auf YouTube, die er in Stanford gehalten hat, ich glaube 1995 oder 2005, 15 Minuten Ansprache an die Absolventen, wo er eben sagt, dass man die verschiedenen Punkte erst im Nachhinein miteinander verbinden kann. Im Vorhinein geht das nicht. Ich muss einmal leben, um Erfahrungen zu haben und dann setze ich mich hin und denke nach und verknüpfe die. Und ich glaube, die Zeit haben wir heute nicht. Und wenn ich plädiere für industrieferne oder entkoppelte Grundlagenwissenschaft, würde ich auch dafür plädieren, dass man den Leuten einfach Zeit gibt und sie nicht zupflastert mit Milestones und Deliverables alle 3 Monate. Weil da denkt man, ist auch wichtig, ja? Und es kann natürlich nicht jeder so frei arbeiten, aber ich denke, wir sollten eine gewisse Anzahl von Leuten haben, die genau das machen und die den Kopf dafür frei haben. Und das kostet nicht viel.
Das heißt eben nicht zweckorientiert. Mhm. Nicht zweckorientiert, nicht gewinnorientiert, sondern einfach kommunikationsorientiert. Mhm.
Ja, also wir kennen es in Österreich eigentlich von allen Universitäten, dass sozusagen Drittmittel müssen organisiert werden, wenige Leute geben Drittmittel, ohne sozusagen einen Zweck damit zu verbinden. Und so kommt halt die Grundlagenforschung mehr und mehr ins Hintertreffen. Also was Sie gesagt haben, ist natürlich ja. Auf der einen Seite ein klares Problem, sozusagen für die ganz großen Fragen, wo doch sehr viele Leute schon gesessen und gedacht haben, bis sie dann eben zum Large Hadron Collider kommen. Aber es gibt ja sehr viele Dinge, die Sie erwähnen, über die eigentlich noch niemand nachgedacht hat, weil es sozusagen die Verknüpfung noch gar nicht gibt. Ja, da ist hier die Frage, wie man die Kultur forcieren kann, langfristig, dass man einfach mehr über den eigenen Tellerrand schaut und eben die Synergien eigentlich sucht. Beziehungsweise, ich habe einmal gelesen über Telekommunikation und Algorithmen, die Gauss entwickelt hat, völlig frei von der Leber sozusagen, weil es einfach sein Trieb war. Und sehr viele von diesen Gleichungen konnten dann verwendet worden, um später sozusagen Telekommunikation zu ermöglichen.
Ja.
Da hätte der nie daran gedacht, weil es kein Telefon gab. Also das sind so Dinge, die dann oft übersehen werden, was dieses freie Forschen eigentlich bedeutet im Endeffekt. Irgendwie Potenzial für.
Und ich versuche es halt jetzt im Kleinen. Der Oliver, der da hinten sitzt, der war jetzt im Sommer 2 Monate bei mir und hat sich damit beschäftigt, als Physiker, als Imker, wie die Bienen, die polarisiertes Licht sehen und die sich anhand des polarisierten Lichtes auch orientieren, wie man das dem Menschen schenken kann, dass wir uns anhand der Polarisation des Himmelslichtes orientieren. Und er ist draufgekommen, da gibt's Edelsteine, den Iolit-Dikroid, mit dem die alten Seefahrer, die Spezialisten geschaut haben und die Polarisation des Himmelslichtes festgestellt haben. Und der hat einfach die Freiheit gehabt, mit Internet, mit Diskussionen, sich diesen Bereich zu erarbeiten. Von Bienen über Edelsteine, über die Physik, über mikroelektromechanische Systeme, ein wunderschönes Ding zu erarbeiten. Und das hat nicht viel gekostet. Der Flug kostet 700 Euro, Malaysia Leben kostet nichts. Und, ja.
Gut. Gut. Da geht es nicht zur Frage, bitte.
Zwei Fragen haben Sie gerade irgendwie erledigt für mich. Ich wollte fragen, wie man bei Ihnen mitmachen kann, oder ob es disziplinär irgendwelche Grenzen gibt, dass ich mir bewerben kann, oder wo bewerbe ich mich, dass ich
E-Mail schreiben. Ille.com.
Wie lange haben Sie vor, drüben zu bleiben?
Das ich weiß es nicht. Ich kann mich bis zu 10 Jahre freistellen lassen. Jetzt bin ich im 3. Jahr, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um nachzudenken.
Und dann wäre die ganz simple Frage eigentlich an, was Sie konkret jetzt für sich arbeiten oder welche Ziele, die Sie anstreben. Das habe ich zu wenig rausgehört, eben einige Studentenprojekte gehört, aber muss ich sagen, das wäre die Faszination, auf das wäre es einfach noch das große Ziel.
Ja, das große Ziel ist wirklich, die Brücke zu schaffen zwischen den verschiedenen Wissenschaften und den verschiedenen Levels. Also ich habe jetzt gerade, es ist ja so lustig, wir hören ja so viele schlimme Sachen über den Islam und irgendwie laden mir die ganze Zeit ein, Plenarvorträge zu halten. Ich denke, wenn ein islamischer Wissenschaftler nach Österreich kommt, wird er nicht bei allen möglichen Geschichten bei uns eingeladen werden, um da stundenlang vorzutragen. Aber ich habe gerade im World Islamic Economic Forum vorgetragen und daraufhin ist der Chef vom Technologiepark in Malaysia zu mir gekommen und hat gesagt, Ile, du bist ursuper, ich möchte Geld geben. Und das werden wir jetzt auch umsetzen, das ganze Geld, indem wir eben eine Plattform errichten, wo wir die ganzen wissenschaftlichen Publikationen reinbringen und die so strukturieren, dass sie für Leute von verschiedenen Hintergrund, mit verschiedenen Zielen und mit verschiedener Ausbildung zugänglich werden und dass wir auch, also wir wollen einen Baum des Wissens aufbauen. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt von der Schmierstofftechnik, der versuchen möchte, die Hüfte zu verstehen, dann sagt er dem Computersystem, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit, ich habe diese und jene Vorbildung, empfiehl mir bitte die Key-Publikationen, wie ich von meinem Wissen zu dem komme, um das dann zu verstehen. Also wo bin ich, wo will ich hin und wie lange habe ich Zeit, dorthin zu kommen. Und das werden wir jetzt aufbauen. Und ich denke, mit diesem Baum des Wissens wird es dann auch leichter sein, über die Fachgrenzen zu reden und das, was in meinem Abstract ganz am Ende steht, eben diese globalen Herausforderungen anzugehen. Weil wenn man Jared Diamond liest, sieht man, wie tragisch es ausschaut. Wenn man sich diesen State of the Future Report anschaut, wo jedes Jahr von diesen 2500 UN-Wissenschaftlern die globalen Herausforderungen der Menschheit beschrieben werden, sieht man, wie tragisch es ist. Im Nature, eines der wissenschaftlichen Key-Journale, die es gibt, ist jetzt drinnen gestanden, dass wir gerade dabei sind, die sechste große Massenaussterben hervorzurufen. Massenaussterben ist so definiert, dass 75% aller Arten aussterben. Und das letzte war vor, weiß ich nicht, 55 Millionen Jahren oder so. Und das ist jetzt eben das erste Menscheninduzierte. Das heißt, es herrscht Handlungsbedarf. Und ich glaube, die handelnden Akteure muss eine solide Mischung aus Generalisten und Spezialisten sein. So wie ein Kamm. Die Spezialisten, die in die Tiefe arbeiten und die Generalisten, die das verbinden. Und ich glaube, dass durch diese dynamische Art des wissenschaftlichen Publizierens, wir haben da, wenn Sie auf ille.com schauen, also auf meine Internetseite, gibt es alles zum Unterladen. Ich wehre mich dagegen, weil die Journale sagen immer, es gibt Copyrights, ich hoffe, es ist kein Publisher da. Ich störe immer alles aufs Internet, weil ich denke mal, ich werde finanziert vom Steuerzahler, die zahlen mir, dass ich nachdenke, folgedessen, wenn ich was schreibe, kann das ja jeder lesen. Und da haben wir immer einen Artikel geschrieben, der heißt New Ways of Scientific Publishing and Accessing Human Knowledge Inspired by Transdisciplinary Approaches. Also wie man neu publizieren kann und das Wissen der Menschheit verknüpfen und verbinden kann. Und ich glaube, dass das dann einen Beitrag dazu leistet, dass man wirklich diese Probleme, die unheimlich voneinander abhängig sind und sie gegenseitig beeinflussen, anzugehen für eine bessere Welt.
Ja. Ja, gibt es noch Fragen im Publikum?
Gibt es noch eine? Haben Sie auch noch Lehrveranstaltungen derzeit in Österreich?
Ich komme immer wieder und halte ein paar Vorlesungen. Ja. Nächste Woche bin ich in der Fachhochschule Kappenberg, Mikroelektronik. Wie heißt der Lehrgang? Molekulare Elektronik. 10 Stunden Vorlesung. In Alpbach habe ich letztes Jahr in der Seminarwoche geredet. Ich komme immer wieder und halte ein paar Stunden Vorlesung hier und da.
Gut, ich vermute mal, Sie bleiben noch ein wenig hier bei uns. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt jemand nur im direkten Gespräch vielleicht reden möchte, informell, dann haben Sie die Möglichkeit noch weiterhin dazu. Sonst würde ich heute sozusagen beenden den heutigen Abend. Vielen Dank für Ihren Vortrag, danke für die Beantwortung der Fragen und
gerne.
Alles Gute für die Forschung.
Ich bin danach. Danke. Danke.
Ich darf noch ganz kurz 2 Veranstaltungen ankündigen. Und zwar gibt es schon am kommenden Mittwoch, also nach dem Feiertag morgen, einen englischsprachigen Vortrag um 19.30 Uhr. Resources Without Borders. Es spricht Theresa Galvin, Soziologin und soziale Anthropologin, spezialisiert auf Migration, Vortragende der Universität Botswana. Das wäre um 19.30 Uhr kommenden Mittwoch. Und wieder zur regulären Zeit sozusagen, Montag, 7. November 2011 um 19.30 Uhr. Wer ist schuld an der Staatsschuld? Ist natürlich eine große Frage, die jeden interessiert. Allerdings muss ich dazu sagen, leider musste Brigitte Ungerer absagen, weil sie krank geworden ist. Es wird einen Vortrag geben, der sich demselben Thema annimmt, also der Titel bleibt derselbe. Es trägt aber dankenswerterweise vor Herr Walter Oetsch, Volkswirt und Kulturhistoriker von der JKU Linz. Selbes Thema, anderer Vortragender. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie wiedersehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bei Interesse bleiben Sie gerne noch hier, diskutieren Sie miteinander und fragen Sie auch Frau Gebeshuber zum einen oder anderen noch. Ansonsten einen schönen Abend. Dankeschön.